So, ich bin der Matthias Pomeranz und ich soll ein bisschen was über mich erzählen. Ne? Zuerst, man merkt, ich habe einen Akzent, denn ich bin geboren in den USA, wohnte auch dort 23 Jahre, bevor ich einen Urlaub hier gemacht habe in Deutschland und bin nie zurückgekehrt. In der Zwischenzeit habe ich Theologie studiert und bin ordinierter Pfarrer in der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg in schlesisches Oberlausitz. Und seit 2015 habe ich eine halbe Stelle in der reformierten Gemeinde in Görlitz und eine halbe Stelle als Gefängnisseelsorger in Görlitz. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, 14 und 12. Ein Tochter wird nächste Woche konfirmiert. Und wenn ich schon bei der Konfirmation bin, ich weiß, wir hatten gerade ein Quiz, das ist keine Quiz, nur eine Brainstorming-Session. Ich habe eine Umfrage gelesen von Konfirmanden, die gefragt wurden, warum willst du konfirmiert werden? Oder was ist dir am wichtigsten bei der Konfirmation? Ich weiß nicht genau, welcher Wortlaut diese Frage hatte, aber du weißt, was ich meine. Was ist dir besonders wichtig bei der Konfirmation? Und was meinst du, war Nummer eins? Geschenke, die waren nicht Nummer eins, aber auf die Liste. Ja, aber ich denke, warum nicht? Ja? Wir können gemischte Motive haben. Und wer mag nicht Geschenke bekommen? Besonders, wenn du eine arme 14-Jährige bist. Das ist völlig in Ordnung. Geschenke, sich zu freuen über Geschenke, ist gut. Andere Gründe?
Dass man den Kreis der Erwachsenen aufnimmt.
Komischerweise war das kaum dabei. Ja, wir sehen das als eine Art Rite-Passage, ein Übergangsritus zum Erwachsenwerden. Aber für den Konfis, das ist mehr von außen betrachtet als von innen, denke ich. Ja, meine Tochter am 7. Juni wird kaum wohl anders als am 8. Juni. Sie wird konfirmiert, aber ist sie wirklich anders als ein Tag vorher? Eigentlich nicht. Ja, noch Gründe?
Große Feier.
Eine Feier, das war auf der Liste, war auch nicht obendrauf, aber ist definitiv da. Erwartungen von anderen war auch ziemlich hoch. Ja? Erwartungen von Eltern, Oma und so weiter. War nicht Nummer eins, aber? Ja. Es ist ein bisschen geschummelt, weil wir wissen, was Thema ist. Ne? Das ist das dritte Gemeinde, die dritte Gemeinde, wo ich diese Frage stelle. Und etwas, was nie vorkommt, was niemand darüber nachdenkt. Segen sowieso, ich komme gleich dazu. Aber Freunde, ja, man ist zwei Jahre unterwegs mit einer Gruppe von Freunden. Und das ist natürlich für Jugendliche ziemlich wichtig, dass sie dabei sind, werden konfirmiert mit ihren Freunden. Aber Nummer eins war tatsächlich der Segen. Die wollen den Segen bekommen. Das hat mich überrascht auch. Weil Nummer eins, so ein spirituelles Bewusstsein von einem durchschnittlichen 14-Jährigen erwarte ich nicht unbedingt. Aber noch mehr, ich bin ziemlich sicher, wenn ich fragen würde einen Konfirmanden, warum ist dir Segen wichtig, könnten sie wahrscheinlich nicht besonders gut antworten. Oder wenn ich fragen würde, was ist überhaupt ein Segen? Können Sie auch nicht gut antworten. Denn um ehrlich zu sein, ich kann nicht besonders gut erklären, was ein Segen ist und warum es mir wichtig ist. Und dennoch, Segen ist uns wichtig. Und wir Menschen, wir haben einen Hunger, eine Sehnsucht nach Gottes Segen. Das deutsche Wort Segen kommt vom Latein signum. Wer weiß, was signum bedeutet? Fast. Es ist sehr, sehr, sehr verwandt. Eine Unterschrift ist eine Art davon. Fast. Zeichen. Wo war das? Zeichen. Ja, und eine Unterschrift ist natürlich ein Zeichen. Oder die Besitztumsverhältnis zu klären, ist auch ein Zeichen. Und wenn wir segnen, oft machen wir auch ein Zeichen. Vielleicht ein Kreuz oder eine Handauflegung, Weihrauch, Weihwasser. Ein Zeichen ist dabei. Und die beste Definition, was ich finden könnte von Segen, ist folgendes: ein Gebet oder einen Ritus, wodurch Personen oder Sachen Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen sollen. Das ist eine gute Definition, besser als ich geben könnte. Ein Gebet oder ein Ritus, wodurch Personen oder Sachen Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen sollen. Wie gesagt, gute Definition. Aber es fehlt ein gewisses Etwas dabei. Denn Segen hat ein gewisses Etwas. Einen göttlichen, vielleicht könnte man sagen, einen magischen Moment. Und das ist schwer mit Worten zu fassen. Aber man spürt Segen in der Seele. Segen schenkt uns Vertrauen in die Welt, schenkt uns Hoffnung aufs Gelingen. Segen macht, dass das Leben uns trägt. Segen zeigt auf eine von außen kommenden Kraft, zeigt das Gelingen im Leben nicht nur eine Sache des Glückes ist oder eine Sache von persönlicher Leistung, sondern Gelingen im Leben ist auch ein Geschenk. Vielleicht ein unverdientes Geschenk. Segen drückt aus das Wissen um die passivische Konstitution des menschlichen Existenz. Es gibt eine Passivität in unserer Existenz. Wir brauchen eine Kraft von außen. Nicht alles hängt von uns ab. Wir sind angewiesen auf einen höheren Markt. Deswegen spricht Segen unser Wesen des Menschenseins an. Und deswegen ist Segen auch so beliebt. Alle Religionen durch alle Zeiten hatten irgendeine Art von Segen. Vielleicht könnte man sogar sagen, deswegen haben Menschen Religion überhaupt. Es zeigt, eine Religion ist da, um uns einen Weg zu geben oder zu zeigen, wie wir Gottes Segen bekommen können. Und auch in unserer Gesellschaft. Wir werden immer weniger religiös. Aber die Religionsforscher sagen, dass das Bedarf nach Segenshandlungen steigt. Und das spüre ich auch in meiner Arbeit. Nicht-Kirchenmitglieder wollen häufig kirchlich getraut werden. Ja, warum? Warum ist das dir wichtig, in einer Kirche getraut zu werden? Du bist überhaupt nicht in der Kirche. Es spielt wenig Rolle in deinem Leben. Aber die wollen Gottes Segen für ihre Ehe bekommen. Oder nicht Kirchenmitglieder wollen ihr Kind taufen lassen. Ja, warum? Wenn du selbst nicht dabei bist? Ja, das Kind soll den Segen Gottes bekommen. Und das zeigt diese Passivität in unserem Leben. Und das merkt man besonders, wenn man Kinder bekommt. Man würde alles tun, um dieses Kind zu schützen, zu erziehen, dass es gesund bleibt und glücklich ist. Aber man merkt sehr schnell, nicht alles liegt in meinen Händen. Ich brauche Hilfe von außen, ich brauche Hilfe von oben. Und das Gelingen im Leben hängt nicht nur von meiner Leistung ab. Und das Gleiche bei Gefangenen. Es ist nicht selten, dass ein Gefangener zu mir kommt, bevor die entlassen werden und sagen, kannst du mich bitte segnen? Kannst du mich bitte segnen, dass meine Entlassung gelingt, dass ich mein Leben da draußen schaffe? Oder häufig habe ich gehört, vielleicht hast du selbst irgendwann gesagt, das Wichtigste im Gottesdienst kommt zuletzt. Schade, denke ich, denn ich arbeite hart an meinen Predigten. Ja. Aber vielleicht ist das auch gut so. Ja. Dann Segen ist Gottes Handeln und das ist wichtiger als meins. Ich möchte zwei Segen anschauen in der Bibel und beide sind im Alten Testament. Und der Grund ist, dass Segen im Neuen Testament etwas dürftig ist. Auf Griechisch heißt Segen, wie wir das verstehen, wahrscheinlich am besten Olbisein. Aber das Wort kann man nicht finden im Neuen Testament. Denn es ist immer verbunden mit heidnischen Gottheiten. Anstatt im Neuen Testament wird das Wort Eulogein benutzt. Und vielleicht die sprachlich begabt unter uns werden merken, dass es eine Zusammensetzung aus zwei Worten bzw. ein Vorsilbe und ein Wort Eu und Logos. Weiß jemand, was Eu bedeutet auf Griechisch? Oft soll es ein bisschen anders ausgesprochen. Eu bedeutet gut. Eu bedeutet gut. Das finden wir in manchen Worten. Leider das Einzige, was in meinen Kopf kommt, ist Euthanasie, was nicht so schön ist. Aber das ist Thanasis ist tot. Euthanasie ist der gute Tod zum Beispiel. Eugenik, auch verbranntes Wort, aber das Gute ist da vorgegeben. Gut und Logos bedeutet Wort. Also gut sprechen, könnte man sagen. Und es wird leider nicht immer, wird auch, aber nicht immer mit Segen übersetzt. Deswegen ist im Neuen Testament Segen ist ein bisschen schwierig. Zum Beispiel am Abendmahl. Jesus nahm das Brot und dankte und dann brach es. Das Gleiche, als er 5000 Menschen mit 5 Brote gespeist hat. Der hat zuerst gedankt. Aber das Wort, was tatsächlich da steht, ist dieses Eulogein. Er hat das Brot erstens gesegnet. Aber in unserem Sprachgebrauch ist es besser zu übersetzen mit er hat dafür Gott gedankt. Oder Gott kann auch gesegnet werden von den Menschen mit Eulogein. Aber wir übersetzen das meistens mit Loben. Aber das ist verständlicher für uns. Und selbst im Neuen Testament, wenn Menschen gesegnet werden, direkt, es steht nie da, zumindest könnt ihr kein Beispiel finden, es steht nicht da, wie sie gesegnet wurden oder womit sie gesegnet wurden. Ja, zum Beispiel, es steht einfach, gesegnet sind die Friedfertigen. Oder Jesus nahm die Kinder zu sich und segnete sie. Ja, womit? Was hat er gesagt? Gott segne euch mit guten Noten in der Schule oder mit immer Essen im Kühlschrank. Ja, wir haben keine Ahnung. Es steht nur, er segnete sie. Oder es gibt, er könnte nur ein Beispiel finden, wo Jesus seine Jünger segnete, wo steht, Jesus segnete seine Jünger. Und das ist am Ende in Lukas, bevor er Himmelfahrt. Und es steht einfach da, er segnete seinen Jüngern. Ja. Deswegen schauen wir im Alten Testament, wo es ein bisschen deutlicher ist. Das Wort für Segen auf Hebräisch, das kennen alle hier. Auch wenn die nicht wissen, dass sie das kennen. Weiß jemand, wie Segen heißt auf Hebräisch? Mein vorvorletzter, es hängt davon ab, wie man es zählt, Präsident hieß Segen auf Hebräisch. Barak. Barak. Ja, deswegen heißt er so. Er ist der Gesegnete. Barak. Und auch im Alten Testament können Menschen Gott segnen. Und manchmal steht es auch dort, dass Gott gesegnet werden soll, zum Beispiel in den Psalmen. Aber ich will ein Segen von einem Menschen zu einem anderen Menschen anschauen. Und das ist das Segen von Isaak an Jakob. Auch wenn er dachte, dass es Esau war, es ist egal für unsere Zwecke. Also, es steht in 1. Mose, im 1. Mose, Kapitel 27, so hat er seinen Sohn gesegnet. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deine Mutters Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet. Hier ist ein gutes Beispiel für ein Segen. Erstens, Gott wird angerufen, berufen. Das ist wichtig, denn es gibt Macht in Gottes Namen. Und dann wird es geschrieben oder gesprochen in den Konjunktiv. Es steht da, Gott gebe dir vom Tau des Himmels. Nicht Gott gibt dir vom Tau des Himmels. Die meisten Segen sind in Konjunktiv. Gleich wie ein Segen, was häufig am Ende des Gottesdienstes gesprochen wird. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Nicht er ließ. Gute Segen ist in Konjunktiv geschrieben. Übrigens, das ist Konjunktiv 1 für die Grammatikliebende unter uns. Und dann, natürlich, er wird mit guten Dingen gesegnet. Mit Tau, Fett, Korn und Wein. Sogar Völker sollen dir dienen, steht da. Was übrigens immer noch heute geschieht, wenn wir Israel unterstützen. Es ist nur dieses Teil, dass er Herr sein soll über seinen Bruder. Für die, die ein bisschen über die Bibel kennen, das ging nach hinten los. Also, ich schlage vor, wenn du deinen Kindern segnest, sollst du das weglassen. Aber ich möchte euch ermutigen, eure Kinder zu segnen. oder eure Enkelkinder zu segnen. Oder deine Kinder von, die Kinder von deinen Nachbarn zu segnen. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun, denn jemand hat mich ermutigt, das zu tun. Und das war, bevor ich selbst Kinder hatte. Aber nicht lange davor, vielleicht 2 Jahre. Und jemand hat mir gesagt, dass wir das häufiger tun sollen. Also bevor meine Kinder geboren wurden, habe ich überlegt, wie ich sie segnen wollen. Ich habe nur 2, also jeder bekommt sein persönlicher Segen. Und als sie geboren wurden, dann ein paar Minuten später, bekamen sie erst ein Segen von mir. Und dann jeden Abend, als ich sie ins Bett gebracht habe, da bekamen die nochmal dieses Segen, was sie bekommen haben bei ihrer Geburt. Und es war immer ein richtig schönes Erlebnis. Und ich würde gerne euch auch ermutigen, das auch zu tun. Leider, meine Kinder sind etwas älter und ich bringe die nicht mehr ins Bett. Schade, man vermisst diese Zeiten, wenn die weg sind. Aber vor ein paar Wochen hatten wir Besuch und beide meine Kinder sind im gleichen Zimmer dann geschlafen wie früher. Und ich habe gesagt, hey, soll ich euch ins Bett bringen? Und die haben gesagt, ja. Und dann bekamen sie auch ihren Segen nochmal. Ich habe das Gleiche gemacht bei meinen Neffen und meiner Nichte, als ich die zum ersten Mal gesehen habe in den USA. Leider, das habe ich nur einmal gemacht und ich vergesse, was ich damals gesagt habe. Aber ich möchte euch ermutigen, das zu tun, denn es gibt Kraft. Es gibt Kraft in Segen und es gibt Kraft in Gottes Namen. Segne eure Kinder, eure Enkelkinder, eure Nachbarnkinder. Vielleicht in solchen Fällen ist es gut, Eltern vorher zu fragen und die Kinder selbst. Sonst könnte es etwas unangenehm. Aber segne weiter. Und jetzt machen wir eine Pause, mit Predigt zumindest, und singen ein Lied zusammen.